Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Bluescreen, eurem Lieblings-Tech-Podcast. Heute haben wir wieder mal ein hochspannendes Thema für euch dabei. Es geht nämlich um künstliche Intelligenz im Bereich Security. Und dazu habe ich mir einen absoluten Experten eingeladen, den Asan Stefanski von Advisori. Ich hoffe, ich spreche das nachher dann auch richtig aus. Da wird er mich dann bestimmt korrigieren, falls nicht. Und der Asan wird uns erklären, wie Large Language Models, also LLMs, genutzt werden können, um Sicherheitsprozesse in der Softwareentwicklung zu automatisieren. Klingt für euch spannend? Dann bleibt dran.
Bluescreen, der Tech-Podcast.
Asan, schön, dass du da bist. Stell dich doch mal unseren Zuhörern vielleicht kurz vor.
Gerne, erstmal vielen, vielen Dank, dass ich heute da sein darf. Mein Name ist Asan Stefanski. Ich bin der Bereichsleiter vom Bereich Digital Transformation bei der Advisori. Ja, ich bin vom Hintergrund Software-Architekt, Software-Security-Architekt. Ich habe mal Informatik studiert und dann auch Security. Ich bin quasi nicht nur typischer Entwickler, sondern die Security war immer mit einer Leidenschaft von mir, das miteinander zu verbinden. Und ja, also vom beruflichen Hintergrund war ich schon immer im regulierten Umfeld tätig. Das heißt, auch als kleiner Softwareentwickler, als ich angefangen habe, war ich schon immer mit konfrontiert mit vielen Sicherheitsrichtlinien und Audits und alle Dinge, die wir so eigentlich Software so nicht mögen. Und das hat mich geprägt.
Ja, das ist gut und das ist was, das ich doch tatsächlich des Öfteren halt jetzt auch schon mitbekommen habe, auch hier im Podcast. So diese Entwicklung bis zum heutigen Stand ist immer äußerst spannend, wie das in so einem Berufsleben da so passiert. Und finde ich auf jeden Fall auch cool, dass du sagst, dass du aus regulierten Umgebungen kommst. Das ist ja auch was, was wir tatsächlich für sehr viele unserer Kunden tun. Insofern spricht man dann halt auch auf Augenhöhe mit seinem Kunden. Das ist natürlich auch immer ganz wichtig, ne?
Ja, genau. Also das ist immer schwierig. Also wir Techies neigen manchmal dazu, zu technisch zu sein, ne? Ja. Und wenn man dann halt mit den Stakeholdern spricht, die halt ja Anforderungen haben, ob es jetzt regulierte Anforderungen oder allgemeine Unternehmensanforderungen sind, und dann wir wollen unbedingt die neuesten Technologien nutzen, die fancysten Technologien nutzen, und das geht halt nicht immer. Oder man muss dann halt Wege finden, das doch zu nutzen zu können, aber man muss Wege finden. Das ist nicht immer einfach.
Ja, mein ehemaliger Geschäftsführer hat immer gesagt, ich soll aufhören, EDV-Chinesisch zu reden, weil er versteht kein Wort von dem, was ich von ihm will. Und ja, dadurch entwickelt man natürlich auch gewissermaßen irgendwann den Skill, dass man auch in der Lage ist, mit Entscheidern und Geschäftsführern über ein vielleicht sehr komplexes Thema auf eine vereinfachte Art und Weise zu reden, was sehr hilfreich sein kann, auf jeden Fall. Ja, ein Teil deiner Tätigkeit bei Advisori dreht sich um die Automatisierung von Threat Modeling durch den Einsatz von LLMs. Das hatte ich ja im Intro auch gerade schon gesagt. Und das finde ich sehr, sehr, sehr spannend, weil auch da natürlich gerade im Bereich von Entwicklung und Automatisierung ich da mittlerweile einen ziemlichen, ja, wie sagt man, den Shift Left einfach erkenne. Das heißt, du baust nicht erst eine Anwendung und dann hoffst du am Ende, dass es keine Lücken gibt, wo du dann noch irgendwelche Bug-Bounty-Programme ausschreiben musst, sondern die Security sollte eigentlich ab der ersten Codezeile eine ganz große Rolle spielen. Und da hast du auch auf der KI-Navigator letztes Jahr in Nürnberg drüber gesprochen. Magst du uns vielleicht das Ganze mal ein bisschen tiefer erklären? Was ist denn Threat Modeling und warum ist es denn so wichtig?
Gerne. Also, wo kommen wir denn her? Ich als jemand, der im regulierten Umfeld tätig ist, kenne schon immer, dass IT-Security und allgemein Software-Lifecycle-Security ein ganz wichtiges Thema ist. Aber, sagen wir mal, seit den letzten Jahren wird es immer wichtiger für alle, gerade durch die Einführung vom CRA, des Cyber Resilience Act, wird es verpflichtet für alle sein, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Und fangen wir da mal an, was geht's denn ganz genau? Wenn man sich das anschaut, wie Software sicher geschrieben wird, dann hat man viele Dinge zu tun. Was vielen unbewusst ist, zum Beispiel, dass Sicherheit am Ticket anfängt. Das heißt, wenn ich jetzt ein Ticket schreibe und sage, hey, implementiere mir ein Login. Das ist ein ganz klassisches Problem, Login. Dann muss ich da schon mir Gedanken machen, hey, welche Risiken habe ich denn dabei? Und das ist das Threat Modeling. Das heißt, ich überlege mir, welche Security-Risiken habe ich da, Datenschutzrisiken habe ich da, ganz, ganz neu AI-Risiken, wenn du was mit AI implementierst, das ist am Ticket, das ist nicht vielen bewusst. Viele glauben, ich mache mal die Anwendung, einmal prüfe ich, ob die den AI-Act konform ist und dann war's das. Das musst du wirklich an jedem Feature machen. Und da ist genau das ist Bedrohungsanalyse, diese Analysen ganz wichtig am Ticket. Und da fangen wir die Probleme an. Wer macht das denn? Also macht es der Entwickler, macht es der Product Owner? Da fehlen vielen Leuten einfach den Skill dazu.
Genau. Ja, absolut, ja.
Genau. Und ja, und das habe ich am Ukraine-Navigator auch erklärt. Wir haben früher viel, viel mehr Aufwand investieren müssen. Nur das Beispiel, dass man so eine Zahl hat. Ich investiere jedes Jahr 10.000 Euro in Weiterbildung meiner Mitarbeiter, dass ich überhaupt arbeiten kann, also dass ich überhaupt die Anforderungen des Kunden überhaupt erfüllen kann. Und da kommt KI ins Spiel. Wir nutzen KI bei uns, um das zu automatisieren. Das bedeutet, wir haben Richtlinien, wir haben Security-Standards und das Ticket wird automatisiert durch Large Language Models überprüft und dann den Mitarbeitern automatisch gematcht. Aha, fürs Login muss ich folgende Dinge beachten. Der Mitarbeiter reviewt das und vorher war das ein Mensch. Ich habe einen physischen Menschen gehabt, der hat jedes Ticket gelesen und hat das gemacht schriftlich. Und das entfällt einfach. Das ist so eine Erleichterung und auch Kosten, das kann man sich gar nicht vorstellen.
Ja, du musst halt auch dazu natürlich sagen, das hat auch immer was mit der Tagesform der Person natürlich zu tun, die jetzt gerade das Ticket bearbeitet. Wenn der jetzt vielleicht irgendwie Abend davor auf dem Junggesellenabschied gewesen ist oder Stress mit seinem Partner, der Partnerin daheim hatte, dann gehst du da vielleicht ein bisschen anders ran, als wenn du halt ausgeschlafen bist und ja quasi das Beste an dem Tag leisten kannst, was du nur kannst. Und dadurch entstehen natürlich menschliche Fehler, absolut, ganz klar. Ich sehe aber noch einen anderen Vorteil dadurch. Ich glaube, du kannst mit dieser Art und Weise ans Problem ranzugehen, auch vielleicht Jungentwickler in das Thema hineinführen, die halt nicht jetzt schon 20 Jahre Berufserfahrung mitbringen und möglicherweise schon irgendwo im DevOps oder Pentesting oder Breakdev-Bereich unterwegs gewesen sind. Dadurch lernt man, glaube ich, dann auch eine Menge. Kann das sein?
Definitiv, definitiv. Also natürlich ist es so, die KI unterstützt nur. Also der Mensch muss immer noch prüfen, stimmt das? Also auch, wir haben für alles Referenzen. Wenn ich sage jetzt als Beispiel, ich habe hier ein Login von mir aus Integration in Azure und dann steht hier drin, hey, du musst als Beispiel, das ist eine Richtlinie von uns, wir speichern die Tokens nicht in die Local Storage, ja, dann fragt er sich ja, warum denn? Das machen doch alle. Dann guckt er sich das an und was in der Richtlinie steht. Und da haben wir auch in unseren Richtlinien, da haben wir viel Arbeit investiert, auch erklärt, warum wir das denn tun. Also was zum Grund hat das denn? Und dann lernt er das auch, das zu verstehen. Aber, und das ist ganz, ganz wichtig, das, was ich auch mitgeben möchte, das ist ein anderer Effekt mittlerweile, wenn wir vielleicht später drüber noch sprechen, wie sich die KI jetzt weiterentwickelt hat, ist auch, dass dieses Thema ist auch wichtig für die Zukunft. Wenn ich jetzt später versuche mit KI Code zu entwickeln, spielt es auch eine extrem wichtige Rolle, weil die KI, ich sag's immer wieder, ist zwar super und toll, aber hat auch sehr, sehr viele Schattenseiten. Und da braucht man das, ja. Also dieser Aufwand am Anfang, die Energie da zu investieren, um das so richtig zu analysieren, diese Sicherheitsthematik.
Ich gehe davon aus, ihr macht das jetzt nicht mit einem öffentlichen Modell von ChatGPT, diese ganze Geschichte, weil in dem Ticket stehen ja auch schon Informationen drin, die ich jetzt vielleicht nicht ins Modell von OpenAI reintrainiert haben möchte. Auf welcher technologischen Grundlage baut ihr sowas denn?
Also erstens ganz wichtig, wir trainieren keine Modelle. Also das gebe ich allen ganz, ganz deutlich mit. Hört auf, Modelle zu trainieren, wenn es nicht sein muss. Das ist sehr teuer. Wir nutzen den sogenannten RAG-Ansatz oder mittlerweile gibt es einen moderneren, den wir nutzen. Hört sich komischerweise also KAG an, ja. Da wird mit Graphen auch gearbeitet. Das bedeutet, man lädt die Daten cross rein, also über den Kontext, das Kontextwindow. Wir arbeiten damit Agentensystemen, was ein bisschen moderner und viel effizienter. Und ja, wir haben sowohl Open Source Modelle, also wir benutzen zum Beispiel, es ist ganz, ganz neu, Qwen benutzen wir dafür. Also wir tauschen ständig die Modelle aus. Unsere Systematik basiert darauf, dass wir immer, wenn was Neues da ist, uns das angucken. Aber auch tatsächlich haben Kunden, die auch Claude und sogar OpenAI einsetzen, weil wir die Sachen nicht trainieren. Also es hängt immer vom Vertrag, Kunden an, ne, wie seine Datenschutzrichtlinien aussehen. Jeder sieht es anders. Weil der Vorteil natürlich von einem Bezahlmodell ist die Kosten. Das sind momentan sehr attraktiv gegenüber selbst gehosteten Systemen. Da muss man ein bisschen tiefer in den Geldbeutel greifen. Ja,
ja, ganz klar. Das heißt also, die Daten verlassen auch nicht die sichere Umgebung des Kunden und das Ganze läuft auf einem lokal implementierten Large Language Model, angereichert dann eben durch Informationen, durch ja, Knowledge Bases, durch Dokumente, durch Best Practices. Finde ich interessant, dass ihr das auch so tut, weil das ist auch ein Ansatz, den ich beziehungsweise wir hier verfolgen, wenn es eben darum geht, Schwachstellenanalyse zu machen, weil auch da kann man sich natürlich unglaublich viel Arbeit wegnehmen. Ich mache das ganz häufig, wenn ich sage, Kunde beauftragt uns mal eine Open Source Intelligence Analyse seiner Umgebung zu fahren, dann hast du halt einen gewissen Toolstack, der halt Daten liefert. Und dann musst du halt natürlich sagen, okay, wenn ich das jetzt mit einem öffentlichen Modell machen möchte, wie mit ChatGPT, muss ich erstmal natürlich alles pseudonymisieren, irgendwelche Tokens drauflegen und nachher dann wieder zurückführen. Oder aber man macht es halt einfach auf einer lokalen Plattform und muss dann halt aber natürlich auch stetig bewerten, wie gut ist die Qualität der Aussagekraft, wie gut ist das Wissen, was vermittelt wird, weil auch da geht es natürlich darum, wir kriegen Output von allen möglichen Open-Source-Tools, die halt sehr technisch sind und wir möchten ja aber am Ende irgendeinen Text haben, den auch ein Entscheider versteht oder auch der Admin, was er jetzt genau denn tun muss, um das Thema zu mitigieren. Auf der anderen Seite hast du natürlich dann auch die Thematik, dass du eben bei den Aussagen des Modells halt keine Halluzinationen bekommen darfst, dass da nicht irgendwelche Empfehlungen ausgesprochen werden, die halt gar nicht existent sind, ne?
Aber das ist der Vorteil von dieser Technologie, dieser RAG, dieser KAG-Technologie, warum ich sage, dass das der Schlüssel ist. Wenn man das gut macht, besonders mit agentischen Systemen, sind Halluzinationen ausgeschlossen, weil das große Problem ist, wenn ich darauf vertraue, dass ich mit dem Wissen des Modells, was trainiert wurde, arbeite, dann habe ich keine Referenz. Und ich schließe per Prompt grundsätzlich dieses Wissen aus. Ich nutze nur, sagen wir mal, die Fähigkeit des Modells, dass es Sprache versteht, dass er mich versteht, was ich möchte. Aber das Wissen wird tatsächlich aus diesen Knowledge-Datenbanken verwendet. Und es steht ganz genau sogar auf der Zeilennummer, Seite 24, also Dokument 24, also Dokument A, Seite 24, Absatz 2, steht das und das. Das würde ich zitieren quasi. Wir arbeiten mit Zitierungen, ja, also ich sage hier, du musst das und das machen, da ist die Source, ja, das ist das Zitat aus dem Originaldokument, aus diesem Grund sagt die KI ABCD, ja, und da ist die beste Möglichkeit, damit zu arbeiten, das ist auch so ein Standard, ich also auditiere ja auch selbst Software und achte da drauf bei anderen Kunden, die das entwickeln, dass ich denen sage, hey, mach das bitte, weil es hat einfach mit Vertrauen was zu tun und ganz wichtig, dass wir überhaupt den AI Act einhalten können, weil der AI Act sagt ja ganz klar aus Nachvollziehbarkeit, ja, und das musst du dementsprechend auch so bauen.
Da kommt natürlich jetzt das Reasoning natürlich ins Spiel, was jetzt in den neueren Modellen halt auch Gott sei Dank doch ganz gut übernommen worden ist. Ich habe es jetzt gesehen, OpenAI ist DeepSeek da jetzt relativ schnell gefolgt mit der Erläuterung, warum diese Ansage oder diese Aussage jetzt so entstanden ist, unterstützt dann am Ende des Tages natürlich auch nochmal den Beleg dazu, warum das so oder so entschieden wurde.
Ja, richtig. Also das ganze Reasoning-Thema macht natürlich nochmal, das ist das ganze Thema nochmal stärker. Also das eröffnet ganz neue Möglichkeiten. Also was wir damit angefangen haben, da gab es noch gar nicht. Ja, und man muss euch sagen, diese Welt wird immer leichter. Also ich kann mich nur ganz gut daran erinnern, wir haben angefangen, als das Kontextfinder noch 32.000 Token hatte, mit diesem RAG-System. Das war nicht einfach, damit zu arbeiten. Mittlerweile, also ist es so viel einfacher geworden. Und die Einstiegshürde für jeden ist so klein, deswegen ist die Technologie auch so interessant und so, hat so viel Potenzial.
Ja, vielleicht um es für den einen oder anderen Zuhörer oder Zuhörerin mal noch ein bisschen zu erläutern, RAG-Modell und Dokumente und so weiter. Also ihr müsst euch das im Grunde genommen einfach so vorstellen, dass ihr ja schon ein gewisses Wissen in eurem Unternehmen habt. Das heißt, ihr habt Standards, ihr habt Richtlinien, ihr habt vielleicht Handbücher und so weiter und so fort. Also alles das, was man halt aus der Praxis heraus schon kennen sollte oder sich anlesen kann. Dann gibt's halt auch Entscheidungsbaum beispielsweise im Ticketsystem, wo man auch ja Schlüsse draus ziehen kann. Wenn ein Benutzer sagt, mein Computer macht komische Dinge, ist immer die Ansage, start den Rechner erstmal neu. So, zum Beispiel. Und diese ganzen Informationen kann man halt relativ unstrukturiert einfach in so ein Modell hineinpacken. Und dann überlässt man dem Modell quasi die Arbeit, da eben Schlussfolgerungen oder passende Frage-Antwort-Matches draus zu generieren. Und das ist das, was da im Hintergrund passiert. Kann man das so stehen lassen?
Nein, also eine Sache würde ich gerne ergänzen. Der Schlüssel dazu ist einfach, man muss sich vorstellen, wenn ich einen Chat habe, also das ist ganz normal ein Chat habe, da kann ich ja nicht nur Fragen stellen, sondern ich kann auch Informationen hinzufügen. Ja, das kennt jeder, dass man einen Text kopiert, schmeißt ihn rein und sagt, hey, ich habe jetzt diesen Schnipsel, kannst du Folgendes mit diesem Schnipsel machen. Und so kann man sich das System auch so vorstellen, dass man quasi das Unternehmenswissen hat auf der einen Seite und kann jetzt das Unternehmenswissen über diesen genau über diesen selben Weg in das Modell laden. Das große Problem aber dabei ist, und das ist, dass man das auch versteht, warum es diese ganzen Technologien gibt, ist, du kannst leider Gottes noch nicht deine Terabyte an Daten auf einmal nehmen und ins Modell packen. Deswegen gibt's Vordatenbanken, also Vektordatenbanken zum Beispiel, oder auch Graphendatenbanken, wo du ein Wissen vorselektieren kannst. Und jetzt kommt das ganz, ganz Wichtige, Security. Sicherheit ist ein ganz großes Thema. Der Vorteil von diesem System ist, du kannst, egal wer was sagt, ein trainiertes Modell kriegst du nicht abgesichert, dass es nicht gegen Prompt Injection geschützt ist. Das Schöne daran ist, wenn du diese RAG-Systeme nutzt, kannst du quasi die klassische Technik lieber beherrschen, nämlich Berechtigungsmanagement, Datenbanken, kannst du das Wissen quasi vorher filtern, das muss ja sowieso, und auf Berechtigung quasi prüfen, bevor du überhaupt die Daten in das Modell packst. Also dieses ganze System hat nicht nur Vorteile, dass du dann dein Unternehmenswissen reinpacken kannst und so weiter, sondern löst auch viele, viele Probleme der Sicherheit.
So, wenn wir jetzt mal in die Praxis schauen und uns überlegen, wie läuft das denn ab bei so einem neuen Ticket, wenn das reinkommt? Jetzt haben wir ja schon gelernt, der Mensch, der das Ticket nimmt, bekommt entsprechend Hinweise. Wird denn dann die Implementierung dessen, was die Person tut, sei es jetzt eine Lösung wie ein Login-Verfahren gegen Azure zu bauen oder aber vielleicht auch eine Codezeile zu produzieren, nochmal dann im Nachgang überprüft und auditiert?
Ja, also ich würde gerne, also okay, fangen wir uns so an. Ja, wird sie überprüft. Wir haben quasi Drei-Stufen-System, nenne ich das immer. Also erstmal Ticketsystem, also die Planung. Also ich plane das und da haben wir auch schon mal gesprochen. Über das Stufe 2 reden wir gleich, müssen ein bisschen intensiver drüber reden. Stufe 3 ist sehr simpel und einfach. Also technisch ist es ein bisschen komplizierter, aber vom Verstehen her. Beim Pull-Request quasi passiert Folgendes. Also Pull-Request bedeutet, ich habe meinen Code generiert, bin fertig. Und normalerweise gebe ich mir zum Review einem Kollegen, dass ich das anschaut. Und bei dem Prozess schon, bevor der Kollege überhaupt das anschaut, prüfen wir im Detail auf jeder Codezeile, ist das implementiert worden, was im Ticket steht? Also auf fachliche Prüfung. Wir prüfen, wurden die Sicherheitsrichtlinien erfüllt, die da drin stehen? Auch wirklich auf Codezeile zu Codezeile wird das überprüft und man bekommt quasi in diesem Pull-Request ein Review und steht ganz genau da drin, was erfüllt wurde, Checkliste und was nicht. Dass dann sowohl der Mitarbeiter selber weiß, was muss er tun. Der Pull-Request wird auch blockiert bei uns. Also wir sagen, es geht nicht weiter, bis er entweder kommentiert, warum er es nicht gemacht hat. Es kann ja manchmal Gründe geben, warum er es nicht tut, ne, gerade bei so Infrastruktursachen. Oder er ist erfüllt und dann geht's weiter. Das ist so die dritte Stufe, nenne ich es mal, von dem System. Die zweite Stufe ist noch viel interessanter, was man mittlerweile tut.
Okay. Ich kann mir jetzt aber auch vorstellen, dass man neben den normalen Anforderungen eben aus dem Unternehmenswissen ja auch noch die Standardisierung hat natürlich. Also wenn man jetzt sagt, man ist irgendwo ISO-pflichtig oder DORA, BaFin, TISAX, was auch immer, das kann man ja dann auch nochmal zusätzlich wahrscheinlich dagegen halten, ne?
Genau, das machen wir. Also sowohl bei uns als auch unseren Kunden, wo wir die Lösung einsetzen. Also sind so interne Richtlinien zum Beispiel. Auch zum Beispiel gibt es da so Sachen, also die ich sage, ich möchte gewisse Technologien nutzen, manche nicht. Wir haben das Vektorboard, was ich quasi, wo ich Technologien freigeben muss. Das ist typisch ISO. Man kann nicht sagen, ich nutze, was ich lustig bin. Wenn ich heute Lust habe, Bibliothek A zu nutzen, mache ich das jetzt, ja, wird geprüft. Das Schöne ist ein Verfahren, man kann alles reinladen, was man möchte. Die AI verarbeitet das.
Okay. Ja, das ist schon sehr spannend. Ich kenne das so ein bisschen aus dem Bereich von Azure in dem Security-Bereich. Cloud Security hast du ja auch dieses Dashboard, was dir sagt, welche Regulatorik erfüllst du mit deiner Umgebung, die du jetzt gerade schon hast. Und ja, das ist natürlich äußerst hilfreich, weil man halt eben als Entwickler auch gar nicht wissen muss automatisch, was alles in einer Regulatorik gefordert wird. Andersrum muss derjenige, der nachher das Ganze zu überprüfen hat und am Ende dann auch absegnet, nicht verstehen, was der Entwickler da getrieben hat. Und dadurch bringst du natürlich auch zwei Wissenswelten zueinander.
Mhm. Jetzt gerade zu diesem Thema Cloud ist auch so wichtig, dass diese Potenziale, also wir haben einen Kunde zum Beispiel, der fängt jetzt an, seine ganzen Infrastruktursachen zu harmonisieren und er hat mir das mal gezeigt, die haben über 2.500 Filenames in der Cloud, was die ganz typischen Probleme wie Tagging, ja, also wie sind die Sachen getaggt und so weiter. Und was man nicht vergessen darf, ist, es gibt was ganz Tolles, nennt sich nämlich Infrastructure as Code. Und wenn man das verbindet, also wir haben das sogar im Kunden eingeführt, dass er auch Cloud-Richtlinien hat, also nicht nur normale Software-Richtlinien, sondern auch tatsächlich, wie die Infrastruktur auszusehen. Und das wird auf demselben Verfahren einfach geprüft. Man hat quasi ein System und hat nicht nur quasi den Software-Lifecycle, sondern bis hin im Betrieb quasi die Sachen dadurch abgesichert.
Ja, das ist absolut spannend und aber auch logisch, macht aber bei mir jetzt eine Frage auf, gerade für den kleineren Mittelstand. Du hattest jetzt natürlich regulierte Unternehmen gesagt, da gibt es natürlich auch im kleinen Mittelstand welche. Aber das klingt erstmal nach einer gewissen Hürde bei der Einführung und nach einem vielleicht doch nicht ganz zu verachtenden Kostenfaktor.
Da würde ich so nicht sagen. Also wir arbeiten zum Beispiel daran jetzt, dass wir das sogar als Software-as-a-Service sogar einführen wollen, wie beim Amazon, alle großen Kunden. Ja. Das hat sich ein bisschen was ergeben durch die letzten Entwicklungen der AI. Haben wir festgestellt, wie wichtig das jetzt geworden ist in den letzten Wochen. Und wir denken, dass das nicht nur die Großen brauchen werden, sondern alle brauchen werden diese Lösung wegen dieser Entwicklung. Und die Hürde ist gar nicht so groß. Also Richtlinien zu schreiben heutzutage, man kann sich an so viele Standards orientieren. ACVS zum Beispiel von Overstock 10. Ja, also man hat es sehr, sehr schnell zusammen, weil viele Sachen noch öffentlich sind. Plus bei uns, wir liefern auch Sachen mit. Also was sich dann natürlich die Leute sich Gedanken machen sollten, ist interne Richtlinien. Wie wollen wir als Team arbeiten? Was ist uns wichtig? Ja, die Sachen müssen sie natürlich investieren, diese Zeit. Aber normalerweise machen die Leute das so oder so, ja, dass sie sich Gedanken machen, wie arbeite ich intern in einem Team.
Sollten sie, ja. Absolut. Und die Implementierung selbst findet dann auf Hardware statt oder bildet ihr sowas auch dann eben, weil du sagtest gerade Software as a Service, habt ihr auch die Hardware-Infrastruktur, die man dann da andocken kann?
Die Software basiert, ist ein Docker-Container, also die ganze Logik, man kann das überall hosten, wie wir es gebaut haben. Wir haben das in AWS, Azure, wo der Kunde es möchte oder halt also auf Kubernetes-Basis wird es einfach reingehängt und das war's dann. Also das ist recht einfach, sage ich jetzt mal. Wir haben das Sprachmodell ist quasi separat, also es gibt diese Logik und das Sprachmodell allgemein rate ich jeden AI-System baut, das so zu tun, weil diese AI-Entwicklung ist viel zu schnell, zu sagen, ich baue das jetzt hardcoded auf dieses eine Sprachmodell auf, weil dann hat man kein Produkt. Also es geht zack, ist das Produkt veraltet, ja. Gibt's innerhalb von einer Woche. Und so ist es halt aufgebaut. Der Kunde kann quasi sagen, hey, ich hab doch schon ein Sprachmodell, lass uns das damit machen. Oder wir helfen dem Kunden, das Sprachmodell bei sich zu hosten. Und da geht's, wie gesagt, es ist vergleichbar viel gerade im Mittelstand. Viele gehen tatsächlich auch über Bedrock zum Beispiel und nutzen die AI, die Claude zum Beispiel über Bedrock. Also ist momentan das Verbreiteste, was ich so gesehen habe mittlerweile im Mittelstand.
Ja. Ja, okay, vielen Dank. Und wenn ich mich jetzt dazu entscheiden würde, diese Lösung bei mir einzuführen, wie sieht dann so eine konkrete Implementierung aus? Gibt es irgendwelche Do's und Don'ts oder was sollte der Kunde an Technologie selber mitbringen? Ich habe vorhin schon mal Pull Requests gehört, das heißt, wir werden irgendeine Art von Git benötigen. Ticketsystem muss das wahrscheinlich auch unterstützen, gehe ich von aus, Jira und Co. kann sowas vermutlich.
Aber ja, alle Ticketsysteme. Also jedes Ticketsystem, was es gibt, hat die Technologie. REST API ist das große Ding, ja. Also wie wir halt vorgehen, ist, wir arbeiten mit Webhooks. Das heißt, einem Jira kann quasi, wenn ein Ticket erstellt wird, einen Call machen, ne, sagen, hey, ich habe ein Ticket und hat eine Schnittstelle. Und das war's dann. Und egal was, ob es Jira ist, ob es jetzt Azure DevOps ist, sogar es gibt ja GitLab, hat ja auch ein Ticketsystem, ServiceNow, also wir haben schon viele verschiedene Systeme angedockt, ja. Alle haben die Funktionalität heutzutage, Software ohne REST APIs existieren fast nicht mehr. Und das ist so das große Geheimnis, also, dass man einfach mit diesen Techniken arbeitet und das war's dann. Also das, ich glaube, das Schwierige daran ist, wenn man sowas selber baut als Unternehmen, ist das Knowledge. Also wie baust du das auf? Wie gehst du mit Richtlinien um? Das ist so das Prompting, wie man so schon sagt. Prompting ist das Geheimnis der AI. Da muss man viel Zeit investieren und das Thema Ergänzungssysteme. Vielleicht kommen wir noch dazu, darüber zu sprechen, weil das ist meiner Meinung nach der Trend 2025, was die AI mächtig macht, diese Ergänzungssysteme. Da, wenn man damit arbeitet, kann man wunderbar, also so sind unsere Systeme aufgebaut, diese Sachen lösen.
Okay, wir können direkt darüber sprechen, weil das Thema Agenten ist ja vor allem jetzt in den letzten Monaten gerade auch rund um das ganze Microsoft Copilot-Thema groß geworden, weil alle anderen sprechen halt über irgendein Large Language Model, aber Microsoft war zumindest, was so die Popularität angeht, einer der ersten, der gesagt hat, wir haben hier Agenten. Ja, Copilot gibt's überall in Teams, in Word, in Outlook, wo du halt willst. Aber es ist nicht das eine Riesenmodell, sondern es ist halt ein für diese Applikation spezifisch bereitgestellter Agent. Vielleicht kannst du da auch noch mal ein bisschen tiefer drauf eingehen.
Also so was Microsoft, wie Microsoft das interpretiert, also kommuniziert hat, vermarktet hat und was Agenten wirklich sind, sind zwei verschiedene Sachen.
Komisch. Wundert mich jetzt nicht.
Ja, man muss sich Folgendes vorstellen. Wenn ich früher auch mit dem Sprachmodell implementiert habe, dann habe ich einen Prozess, einen Algorithmus im Kopf gehabt. Also Beispiel, wenn man mal so was Simplem, wie zum Beispiel, ich habe jetzt eine automatische Verarbeitung eines Postfaches. Dann habe ich quasi einen Algorithmus geschrieben, der geht zum Postfach, er holt sich zum Beispiel jetzt die E-Mail, und dann nimmt sie die E-Mail, extrahiert die Inhalte, schickt sie zu meinem Sprachmodell, ich schreibe eine spezifische Prompt. Ich als Developer tippe die Prompt und sag ihm, hey, mach ABC, dann kriege ich die Inhalte zurück und dann zum Beispiel sage ich, hey, damit schicke ich jetzt eine E-Mail raus an meine Stakeholder. Beispiel sowas wie Infopostfach-Automatisierung, ne? Dass ich da die Sachen automatisiere. So war es früher. Heute funktioniert es anders. Man muss sich vorstellen, man hat den sogenannten Orchestrator. Das ist eine AI. Beispiel, du wärst das. Ich tue das ein bisschen illustrieren. Und ich sage so, okay, du hast jetzt von die Möglichkeit, hast dann ein Agent, der ist spezialisiert darauf, auf Outlook zugreifen. Und ganz wichtig, allgemein. Also er kann alles, was Outlook kann. Du kannst lesen, schreiben, löschen, verschieben. Such dir es aus. Du programmierst ihn so, dass er alles kann. Ohne einen spezifischen Workflow vorne dran. Und so baust du quasi deine Unteragenten mit Zugriff auf Tools verschiedene Zwecke. Und du als Orchestrator bist der Chef. Und jetzt wird's lustig. Wenn ich dir jetzt sage, hey, Orchestrator, tu mir einen Gefallen, geh bitte hin, überprüf mal das Postfach auf Folgendes. Wenn du das und das findest, dann schick bitte die E-Mail an folgende Leute weiter, abhängig von dem Ding. Das heißt, ich prompte dir die Aufgabe, ich sag dir die. Und jetzt geht's los. Du schreibst jetzt die Prompt für den anderen Agenten, ja, was er zu tun hat. Und der Agent steuert autonom die API, die er braucht, wie er sie anzusteuern hat, um die Aufgabe zu erfüllen. Das ist das Krasse an diesen Agents, dass du programmierst es ein einziges Mal, diese Sachen. Deswegen sind diese Workflow-Editoren gerade so Thema N8N und so weiter richtig populär geworden. Und wir Entwickler arbeiten ganz anders. Das heißt, ich kann quasi einen Algorithmus, also ein System schreiben, kann es für zigtausend Use Cases verwenden. Weil die Prompt der Schlüssel ist vorne. Das heißt, ich stelle mir vor, du hättest einen Chatbot und du sagst jetzt, in demselben Chatbot könntest du jetzt ihm sagen, hey, such mir nach E-Mail XY und verteile die oder räum mein Postfach auf. Mit demselben Bot, mit demselben Systemen kannst du alles Mögliche damit anstellen, was dieser Agent kann. Das hat Vorteile, aber das hat auch viele, viele, viele Security-Impacts. Und man sich vorstellt, was da passieren kann. Und da gibt's auch Ratschläge, die ich jedem mitgebe, ja, wenn man sowas baut. Aber das sind Agentensysteme. Deswegen ist es so gehypt, ne?
Ja, nach der Erklärung kann ich es noch besser verstehen, auf jeden Fall. Und es hört sich auch so an, als ob es wahnsinnig gut skalieren könnte.
Oh ja. Oh ja. Oh ja, also ein Use Case zum Beispiel, den wir unseren Kunden des Öfteren schon gebaut haben. Jetzt stell dir vor, du hast einen Chatbot, okay? Und du hast links, hast eine freie Fläche. Erstmal. Und diese freie Fläche sind Widgets. Und ich kann, also wir haben Systeme geschrieben, ich kann reinschreiben in den Chatbot, hey Chatbot, wie sind meine Umsätze XYZ und wie hängen die mit dem anderen Thema Projektmanagement zusammen? Da geht das System auf zwei verschiedene Infrastrukturen, holt sich die Daten, verarbeitet sie und jetzt kommt's. Wir haben einen Agent, der ist nur dafür da, um sich die Datenstrukturen anzuschauen und zu überlegen, wie visualisiere ich das am besten? Und dann baut er mir on the fly einen Report zusammen. von alleine und visualisiert das. Weil ein Agent, er weiß ganz genau, welche Möglichkeiten hat das Frontend, also welche Grafiken, welche Tabellen. Und er baut es zusammen, visualisiert man. Das heißt, du hast ein generisches Reporting-System, was du für alles nutzen kannst. Wenn dann morgen der Kunde SAP anschließt, weil er sagt, SAP möchte ich auch, er muss nicht neu programmieren. Man muss es nicht neu programmieren, man kann dasselbe wiederverwenden, und die Applikation wird immer mächtiger. Ja, das ist das Coole.
Ja. Ja, das ist halt, gerade wenn man mal aus der Vergangenheit guckt, wie man es früher gemacht hätte. Ich habe schon sehr, sehr, sehr viele Business Intelligence Projekte begleitet. Dieses Matchmaking ist halt einfach ein absolut nerviges Thema. Und ja, meinetwegen Kundennummer, wenn die überall durch sich durchzieht, ist es ganz nett, wenn man sie denn hat. Ansonsten fängt man irgendwann an, sich selber Schlüssel zu bauen aus den ersten 4 Buchstaben Vorname, Nachname, Postleitzahl, was auch immer. Du musst halt irgendwie möglichst die Sachen zueinander kriegen und am besten vielleicht dann eben noch schreiben, mit welcher Wahrscheinlichkeit ist das jetzt der gleiche Kunde. Und das ist halt ein Riesenaufwand. Also die Idee umzusetzen beim Kunden ist meistens gar nicht die große Arbeit, sondern wirklich die verschiedenen Data Pools miteinander zu verbinden. Und das ist natürlich schon eine wahnsinnige Erleichterung, wenn du solche Fähigkeiten mitbringst. Gerade jetzt auch, wenn du sagst, so in Richtung Scorecards zum Beispiel. Ja, auch ein Entscheider, der ja gar nicht wissen muss, wie das alles da hinten dran funktioniert, kann halt heute vielleicht die Frage stellen, wie viele rote Autos habe ich verkauft, in welche Region? Und morgen ist es halt eine ganz andere Frage. Und das System ist dann halt so flexibel, egal was du ihn fragst, aus den verschiedenen Informationsquellen halt sich die Daten zu besorgen. Und das ist schon äußerst mächtig.
Aber das ganz wichtige Thema ist, es ist aber auch gefährlich. Also dieses Agentensystem, habe ich ja gesagt, die machen es ja autonom. Jetzt haben wir verschiedene Probleme da drin. Also wir, wenn ich was implementieren wir immer ein Security-System mit rein, ein sogenanntes Prompt-Überwachungssystem, wo quasi die, also oder Agentenüberwachungssystem, nenne ich es jetzt mal, der quasi überwacht, was passiert zwischen den Kommunikationslayern der Agenten. Und da müssen verschiedene Sachen geprüft werden. Also fangen wir mal mit dem einfachsten Thema an. Das ist wirklich das einfachste Thema. Security, dass quasi jetzt nicht irgendwie einer versucht, SQL-Inject so Attacken darüber reinzuschleusen. Viel schlimmer ist aber, sind Permission-Probleme, dann fangen wir mal mit Datenschutzprobleme, dann BIAS, ja, also alles, was der AI-Act vorsieht. Also die Leute denken nicht nach. Ich habe mit vielen, vielen Leuten Entwicklern unterhalten und die bauen das, nutzen das und ich sage, hey, ist euch klar, dass der AI-Act vorschreibt, dass du transparent nachweisen musst, dass dein System nicht gegen A, B, C, D, E, F verstößt? Das kannst du doch gar nicht, wenn du einfach die Agentensystem autonom arbeiten lässt. Weil der Agent entscheidet doch, was er jetzt braucht. Also nur das Beispiel, wenn ich mir jetzt sage, so hey, wir haben zum Beispiel einen Prototypen geschrieben von Kunden, da ging es um so eine Art Verbrecher, das war so eine Verbrecherdatenbank sozusagen. Man hat so einen Case gezeigt, hey, wie geht das denn technisch? Ja, also was wäre möglich? Und wir wissen, verhindert, dass er nicht irgendwie von alleine denkt, dass er auch, also ob es Rassismus ist, also ob Frauenbevorzugung, also es gibt ja gewisse Probleme, die Sprachmodelle haben, dass er das irgendwie da einschleust. Und deswegen musst du das tun eigentlich. Du brauchst ein Überwachungssystem und das programmieren wir immer mit. Und natürlich muss dem Kunden das mal erklären. Sie sagen, lieber Kunde, bekommst nicht nur von uns jetzt ein Agent-System mit dem und dem. Wir müssen dir jetzt auch noch das mit einbauen, dass wenn der Auditor morgen kommt, dass du vorweisen kannst, ja hier, das und ganz wichtig, das ist auch ein ganz wichtiges Thema, was diese Agent so mächtig macht, ist die Möglichkeit, ins Internet zu gehen. Wir wissen, dass die Sprachmodelle ja veraltete Daten haben. Was machen jetzt alle? Wir haben ein Agent fürs Internet. Jetzt nur das Beispiel, wenn ich jetzt Folgendes machen würde, das Chatbot. Hey Chatbot, prüfe bitte meine Gehaltsstruktur meines Unternehmens, ob die noch marktkonform sind. Nur als Beispiel. Was macht denn der Agent? Der geht jetzt hin, untersucht es, aber du hast keine Kontrolle, wie die Suchergebnisse, Suchen aussehen, ja. Tut da dann deine Daten leaken in die Suche? Hast du ja keine Kontrolle. Deswegen, diese Agent-Systeme sind toll. Also ich bin ein Riesenfan von, wir implementieren die. Aber auch hier der Aufruf an die Hörer, wenn ihr das macht, macht euch wirklich Gedanken darum, was die Schwächen der Technologie sind. Und baut Sicherheitsmechanismen ein, dass das nicht passiert, dass Daten nicht rausgehen aus Versehen. weil das kann tödlich enden, dass man dann wirklich wichtiges Firmenknowledge aus Versehen der Suchmaschine mitgezeigt hat. Und du weißt nicht, was da passiert damit mit den Daten.
Ja, das ist leider ein Thema, was ich auch sehr häufig in Copilot-Projekten sehe. Man kann sich das Ding ja einfach klicken und dann hat man's. Und den Leuten ist überhaupt nicht bewusst, was da für Herausforderungen einfach mit da verbunden sind. Deswegen empfehlen wir grundsätzlich auch immer, bitte erstmal die Silos definieren, die Sachen aufräumen, die Berechtigungen entziehen, damit eben auf gewissen Silos der Copilot gar nicht gucken kann. Weil auch da, ja, das ist jetzt vielleicht wieder eins dieser Märchen wie der goldene USB-Stick, dass man einfach prompten kann, was der Kollege verdient. Aber wenn die Daten das hergeben, kann man's. Das ist halt leider so.
Definitiv. Also definitiv. Und dadurch, dass, wie gesagt, ich als Developer die Kontrolle abgebe, ja, muss man so sagen, ich gebe Kontrolle ab, kann es schnell passieren.
Ja, also da ist auch noch eine Menge Aufklärungsarbeit notwendig. Da hilft auch der AI-Act tatsächlich nur bedingt weiter, weil der legt halt einfach Regeln fest. Aber das tatsächlich dann auch umzusetzen, das bedarf noch sehr, sehr, sehr viel Wissenstransfer.
Ja, es, wie gesagt, das ist ein allgemeines Thema, auch in der Entwicklung. Was sind, wie weit hast du dir schon mal angeschaut, wie weit die Code, das Thema Code-Generierung und so weiter ist, von der Technologie her? Hast du die Entwicklung mitbekommen? Thema Klein, Rohcode zum Beispiel, V0, es gibt ja verschiedene Plattformen, wo du dir jetzt innerhalb von wirklich Stunden Sachen generieren kannst, wo du vorher Monate gebraucht hast. Ne? Das nutzen wir auch. Ja? Bin ich ein riesen Fan von. Aber auch hier selber Spiel. Die Qualität des Codes ist eine Katastrophe.
Ja. Ja. Und derjenige, der es ausführt, muss den Code auch noch verstehen. Das hatte ich jetzt auch schon mehrmals erlebt und das habe ich hier auch im Podcast schon mal gesagt. Wenn dann irgendjemand sagt, ich habe hier ein Problem mit meiner VMware-Umgebung, bau mir doch mal ChatGPT, bau mir mal einen Code auf der VMware CLI für dieses und jenes Ding, und dann werde ich gefragt, kann ich das so ausführen? Das sage ich, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was du da baust, und wenn du es nicht lesen kannst, würde ich es auch nicht ausführen, weil wenn dann ein Cluster nachher steht, brauchst du dich nicht wundern.
Ja, aber da, das, ich habe vorhin ja angeteasert, Stufe 2, ne? Da wird der Stufe 1 wichtig. Also wie wir das machen, es ist auch ein Tipp an alle. Es gibt das, was ganz Tolles, nennt sich MCP-Protokoll, ja. Das ist wurde von den Herstellern von Claude entwickelt. Und diese Systeme, also diese Beispiel jetzt, ob es Throwcode ist, Klein, zum Beispiel jetzt Copilot arbeitet dran von GitHub, ja, dass sie das auch programmieren, dieses Feature, ja, dass man quasi über den Chat Code generieren kann und das in der IDE und so weiter. Da kann man diese Protokolle nutzen, um zum Beispiel seine eigene Prozesse anzuschließen. Was wir gemacht haben, das heißt, wenn ich zum Beispiel sage, programmier mir ein Login als Beispiel, dann geht er nicht hin erstmal zur AI und sagt, ja, programmier mir ein Login, sondern das Ding geht erstmal zu meinem System und reicht halt den Prompt mit Security-Anforderungen an und Richtlinien. Und das ist das Interessante an AI. Wenn du der AI sagt, programmier mir Beispiel, jetzt wollen wir bei deinem Beispiel, Thema Konfiguration für einen Server etc. Gerade Thema zum Beispiel, jetzt wollen wir bei AWS, das ist also eher mein Metier, ja, Cloud. Da hast du das Thema, er soll ein S3-Bucket konfigurieren. Und dann macht er das und an einer Weise, dass Sachen vielleicht nicht richtig konfiguriert sind. Wenn du aber jetzt Richtlinien mit reinnimmst, einfach als Prompt, achte auf ABC, mach das richtig. Das heißt, auch hier wird's wieder interessant. Deswegen wollen wir das als, müssen wir überlegen, dass wir das als Software Services anzubieten, weil wir gemerkt haben, hey, das ist kein Problem vom Enterprise, dass die Regulierten das Problem haben, sondern jeder, der morgen AI benutzt, auch für, egal was, für ein kleines Skript, oder für was auch immer, du brauchst die Möglichkeit, dass der Entwickler ohne nachzudenken das nutzen kann, weil du kannst nicht von jedem Entwickler erwarten, dass er den tapetenweise Sicherheitskram in den Prompt reindonnert, ja, sondern dass du sagst, ich will das tun und es muss von alleine passieren, dass er quasi guckt, aha, das willst du tun, aha, AI, dann achte bitte auf das und das, und dann kommt sauberer Code raus. Weil gerade bei, als Tipp für die Hörerschaft, schaut euch mal in YouTube, das ist Open Source, Klein, Rowcode, was gibt's noch, die zwei Sachen reichen schon mal an. Man wird erschrocken, weil du installierst das Plugin in deine IDE, hast einen Chat in deiner IDE, sagst, ich programmiere mal, und er programmiert dir in deiner Entwicklungsumgebung den ganzen Code. Startet den, testet den, klickt den, also sogar Penetration-Tests kann man damit machen mittlerweile, ja. Und wenn man, aber das, wie gesagt, ist wunderbar, aber ohne Sicherheit, Sicherheitsskripte etc., also Anforderungen, haben wir dann diese Probleme am Hals, ne, die wir gerade besprochen haben.
Ja, daher kommen dann halt auch solche Entwicklungen wie Evil GPT und solche Geschichten, weil man es natürlich auch für falsche Dinge benutzen kann. Ich finde auch das teilweise sehr interessant, wenn man mal die verschiedenen Modelle vergleicht. Welches Modell sträubt sich am wenigsten dagegen, mir jetzt zu helfen bei einem Angriff? Da ist bei mir tatsächlich momentan Perplexity ganz vorne dabei, weil da scheint ein bisschen wenig Ethik drin zu stecken oder weniger als in anderen Modellen. Also, weil da kann ich tatsächlich sehr einfach auch für Trainingscontent halt mir eine Phishing-Mail so bauen lassen, dass ich eine echte nehme, sag hier, mach die ein bisschen anders, damit sie nicht erkannt wird aufgrund von Heuristik und von Mustererkennung. Und dann los geht's. Dann kann ich die in mein Trainingsmodell reinladen mit GoFish und feuerfrei, ne? Also
ja, das sieht aber, es sieht da dran, also muss, also das was ganz wichtig ist, man darf nicht ChatGPT, Copilot, Claude mit den Webversionen vergleichen mit den APIs. Die, wenn ich jetzt eine Anwendung programmiere und die API nutze, sind sehr sehr viele Sicherheitsmechanismen einfach nicht da und abgeschaltet. OpenAI überlegt sogar eine FSK 18 Version für APIs rauszubringen, zum Beispiel tatsächlich, ja. Das habe ich gerade letztens gelesen. Bedeutet, Beispiel, also nimm mal Claude, das ist ein gutes Beispiel, da kann ich es bestätigen, weil wir nutzen tatsächlich mittlerweile Rohcode zum automatisierten Pentesten, feature-based, automatisiert. Das heißt, programmiere ich ein Feature, lasse ich ihn gleich danach tatsächlich, also nicht, ich rede nicht von Security Scans, ich rede wirklich von dynamischen Pentest, er greift an, er startet einen Server, er schreibt sich Skripte, er greift die wirklich an mit Kali Linux und fixt dann die Findings von alleine. Also, und da wird nichts blockiert. Ja, also da wird null blockiert von dem LLM, ja. So, ob es jetzt DeepSeek ist, ob es jetzt Gwen ist, wir haben es mit allen ausprobiert. Es funktioniert wunderbar. Ja. Und das liegt einfach daran, dass die Hersteller, wie gesagt, A, dass die richtig blockieren und zweitens, mal ganz ehrlich, das lässt sich über ein Prompt-Injection einfach leicht umgehen. Also wenn ich jetzt sage, hey, mach ABC, sagt er, hey, das ist nicht erlaubt, dann sage ich ihm, hey, das ist für Testzwecke oder, ne, und dann war's das, dann macht er das am Ende des Tages.
Ja, das Reasoning für den Prompter ist da immer noch nicht gut genug dafür bei den öffentlichen Modellen, dass man muss es ihm nur entsprechend verkaufen, dann macht das schon.
Ja, klar. Klar, also uns muss doch klar sein, dass im Darknet gibt es mittlerweile wirklich Sprachmodelle, die offen sind für allen möglichen Kram, ob es jetzt Angriffe sind oder. Also die andere Welt, die dunkle Welt, die Bösen, nenne ich es jetzt mal, nutzen das stärker, sehr, sehr stark. Und was ich halt feststelle, wir in einem, sagen wir mal, da gibt's ja ein bisschen die Black Hats und die White Hats, ne, diese typischen, ne, zwei Fronten. Die allgemeine Security nutzt leider Gottes AI noch nicht genug, ja, um sich dagegen zu wappnen. Da müssen wir noch viel, viel mehr tun.
Naja, du musst halt aber auch so sagen, das Problem haben wir ja als Verteidiger die ganze Zeit. Wir müssen uns halt an Standards und Regeln halten und die machen halt, was sie möchten. Richtig. Und das Geld, was sie damit verdienen, ist auch noch steuerfrei. Also ich kann zu einem Stück weit auch jeden verstehen, der so sich mal geistig auf die andere Seite begibt. Also es ist schon einfach ein Katz-und-Maus-Spiel, aber die Katze ist wesentlich größer. Das ist das große Problem.
Ja, das ist halt richtig, aber wir müssen was tun. Also wir müssen auch darüber sprechen, diese Bösen. Die haben sich verändert. Also wir reden jetzt nicht von Privatmenschen oder der Nerd, der im Keller bei der Mama sitzt und irgendwie sich irgendwo einhackt. Wir reden hier von Regierungen, wir reden hier von anderen Unternehmen. Also wenn man sich anschaut, wie die Angriffe auf Deutschland oder auf die EU hochgegangen sind in den letzten Jahren, also statistisch, wie gesagt, wir müssen deutlich was tun. Das hat nicht damit zu tun, also auch natürlich, dass wir in die Cloud gegangen sind und die Angriffsvektoren sich verändert haben. Klar, dass es vielleicht einfacher geworden ist, auf der einen Seite anzugreifen, aber wir müssen uns diesem Trend entgegenstellen und sagen, hey, ich muss es passivieren. Und das ist auch der Grund, warum die EU diese ganzen Richtlinien rausbringt. Also die machen das ja nicht aus Juxendollerei, sondern weil einfach ein Trend sich abzeichnet, dass die Software unsecure ist, die ausgeliefert wird.
Ja, klar. Das ist ja mit NIS 2 und so auch nicht anders. Das predige genau. Ich auch in einer Tour bei den Kunden, die sich darüber beschweren. Es gäbe keine Notwendigkeit, wenn es denn besser wäre, als es ist. Und daher genau. Kommt es halt einfach. Genau. Das ist nun mal einfach so. Ja, diese ganzen Themen, was du da so jetzt gerade beschrieben hast, sollte natürlich irgendwann auch in die Köpfe der Unternehmer und auch der Admins und der Entwickler natürlich. Ich weiß, dass ihr als Advisoria mit dem Unternehmen Q-Skills aus Nürnberg auch zusammenarbeitet. Das heißt, ihr habt dort auch verschiedene Lernpfade, zum Beispiel den AI and Data Science Practitioner und Data Science Expert, und dann gibt's auch noch KI-gestützte Risikominimierung. Das heißt, wenn jemand jetzt während unseres Gespräches sich gedacht hat, wie kann ich das denn eigentlich alles lernen, dem empfehle ich mal einen Blick auf die Website der Q-Skills. Da hältst sowohl du als auch deine Kollegen Trainings zu, oder?
Genau. Also man muss sagen, unser Partner Q-Skills ist, was sich auszeichnen lässt, sie haben nicht reine Trainer. Ja, als Trainer, das ist immer so eine Sache, ne? Wenn man sagt, hey, ich bin reiner Trainer, dann hat man wenig Erfahrung aus der Praxis. Also wir sind die Leute, die das machen, sind alle Berater, Entwickler, Ingenieure, die quasi nebenbei, ja, für Q-Skills Trainings halten gemeinsam, um einfach unser Wissen zu transformieren, also weiterzugeben an andere Kollegen, wie geht man mit den Technologien um. Ja, also ich kann es jedem empfehlen, einfach mal reinzustuppern, sich so ein Training sich anzuschauen, weil das ist die Zukunft. Also das werden alle ganz, ganz lange, ganz, ganz schnell alle machen müssen, um wettbewerbsfähig zu bleiben.
Ja, das sehe ich auf jeden Fall ganz genauso. Ich werde auf jeden Fall unten in die Shownotes für euch den Link zu den KI-Trainings bei der Q-Skills mit reinschmeißen. Wenn man so ein Produkt oder so eine Lösung haben möchte, habt ihr jetzt auch gehört schon, dann wendet ihr euch an den Asan beziehungsweise an Advisori. Auch dessen Kontaktdaten findet ihr nachher definitiv auch unten, wie immer in den Shownotes. Da könnt ihr dann auch entsprechend Kontakt aufnehmen. Wenn Leute jetzt aber noch mehr über dich oder deine Arbeit erfahren möchten, hast du noch irgendwelche anderen Kanäle oder trifft man dich regelmäßig auf irgendwelchen Veranstaltungen?
Also natürlich auf diverse KI-Veranstaltungen, aber gerne auch per LinkedIn. Schreibt mich einfach gerne an. Wir machen auch regelmäßig mit unserem Partner Q-Skills Podcasts. Ich habe jetzt demnächst Podcast bzw. Webinar, nennen wir es jetzt mal, ja, kostenlos bei der Hessen AI. Mit vernetzt kann man es dann auch sehen. Kann ich auch nur euch empfehlen. Dann zeige ich mal live, was man alles mit den Agents machen kann, ne? Also Schattenseiten, wie also was negativ, ne? Dass man das auch mal live mal gesehen hat und die Potenziale mal selbst abanalysiert. Wie kann ich das für mich einsetzen in meiner Arbeit? Und was ich euch da mitgebe, das ist nicht nur für Techies, das ganze Thema Agents, weil also sowohl wir als Advisori haben Plattformen, wo wirklich per Drag und Drop, also wirklich wie so clicky-bunty, ja, kann man sich die Sachen zusammenklicken, ja, und andere Hersteller, wie gesagt, ist es die ganze Welt so ticken, ja, dass man das überall einsetzt. Also nicht nur nicht für uns Developer sind diese Agents interessant, sondern auch für jede Firma, sich sowas aufzubauen, weil die Zeiten sind vorbei. Das ist schade für uns Entwickler, sage ich jetzt mal, dass man für jeden kleinen Use Case lange teuer programmieren muss. Das heißt, man kann mittlerweile diese Digitalisierung in seinem Unternehmen super schnell voranbringen für sehr wenig Geld. Das ist das Tolle daran. Ja.
Ja, wie du sagst, schade für die Entwickler, aber auf der anderen Seite halt auch einfach eine Notwendigkeit aus Blickwinkel von Fachkräftemangel und teilweise auch für den kleinen Mittelstand unbezahlbaren Fachkräften.
Definitiv. Also gerade wir in Deutschland brauchen das jetzt. Wertschöpfend arbeiten wollen, unsere Wirtschaft voranbringen. Und gerade jeden, und gerade Mittelstand, wir reden sehr viel mit Mittelstand, wir als Advisori. Und ich bin immer wieder erschrocken, ja, wenn ich mir anschaue, wie viel Potenziale da drin sind, ja. Was man da, also ich rede ja von Millionen, was man sparen kann an Geldern und effizient. Und ganz wichtig, es geht hier nicht um Leute abzubauen. Das ist auch nochmal, das sind Potenziale, die Leute brauchen die Ressourcen. Also ich rede immer wieder mit Leuten, die sagen zu mir, Herr Stefanski, das ist ganz ehrlich, also das geht gar nicht mehr jetzt ums Budget. Ich habe die Leute gar nicht dafür. Ich kann das gar nicht machen. Wie soll ich denn das bitte tun? Ob es jetzt die Regulierung ist oder irgendwelche neue Produktideen, sage ich, okay, dann rate ich Ihnen, schauen Sie sich das an. Sie können damit sehr, sehr viel automatisieren und wertschöpfende Arbeiten. Also ich könnte Stories erzählen. Also ich gehe immer, wenn ich nach Hause komme, erzähle ich meiner Frau so, hey, ich falle immer von den Wolken. Ich bin ja auch fachfremd bei vielen Branchen. Hätte ich nie gedacht, dass die arbeiten. Ja, das ist immer für mich so eine neue Welt, die da aufgeht. Und dann sage ich, boah, wir könnten so viel effizienter sein in Deutschland. Das, was mir Angst macht, sage ich ehrlich, wenn ich mal anschaue, dass das Ausland, einfach gerade USA, China, die sind weiter wie wir technologisch. Die machen das. Die machen das. Und was bedeutet das für uns? Das macht mir so ein bisschen Angst, muss ich sagen. Ja.
Ja, bleibt auf jeden Fall spannend und wir werden mal sehen, wie das unter der neuen Regierung jetzt dann sich möglicherweise in die richtige Richtung entwickelt.
Immer positiv voran denken, ja.
Ja, genau. Das ist tatsächlich auch, das wäre die Frage. Hättest du denn abschließend noch eine Nachricht oder Botschaft, die du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben magst? Da hättest du es ja eigentlich schon gesagt gerade.
Es sind zwei Sachen. Also Nummer eins, beschäftigt euch mit dieser Technologie. Das ist das eine. Steckt das wirklich mit ganz viel unvoreingenommen, weil leider Gottes gibt's auch viel Missinformation da draußen, auch von vielen Beratern, die zu viel versprechen manchmal, manche zu wenig. Das heißt, tut euch wirklich aufgeschlossen informieren. Und auf der anderen Seite, seid nicht zu blauäugig. Wenn ihr eine Technologie einführt, schaut euch immer an, Vor- und Nachteile, was bedeutet das für mich? Und vergesst die IT-Sicherheit nicht. Die ist extrem wichtig. Die tollste Technologie, die man einführt, kann helfen, aber wenn dann ein IT-Sicherheitsvorfall ist, tut er weh. Richtig weh.
Ja, ich ergänze noch Teil 3 dazu. Haltet nicht an Dingen fest, die nicht für euch funktionieren. Das wäre auch noch sowas. Ja. Das ist leider auch oft so, dass man sagt, jetzt habe ich hier 100.000 Euro in was investiert, das muss jetzt die nächsten 10 Jahre funktionieren. Ja, wenn es halt nicht funktioniert, dann ist es halt einfach als Lesson learned bitte abzuhaken und dann weiter.
Ich würde gerne eine vierte Sache ganz kurz, weil du es gerade gesagt hast, ja. Wir müssen uns davon verabschieden, gerade in dieser AI-Welt, dass ich sage, ich habe es heute angeschaut, heute hat es nicht geklappt, das verwerfe ich erstmal für mich. Ich habe ein kleines Beispiel. Wir haben viele Kunden, die haben vor 1,5 Jahren Chatbots eingeführt und das hat nicht funktioniert. Ganzerweise. Seitdem ist AI verbrannt. Das Thema AI kommt total verbrannt. Das Schlimme ist, und das Gute und das Schlimme ist, wirklich, also ich übertreibe da nicht. Ich rede von wirklich Wochenzyklen. Jede Woche passiert momentan eine Innovation. Wir machen Sprünge, wirklich Riesensprünge, jede Woche. Und Sachen, die heute nicht funktioniert haben, kann sein, dass sie wirklich morgen, ich rede wirklich von morgen, funktionieren. Das heißt, man sollte das Unternehmen so aufbauen, nicht auf jeden Hype draufzuspringen, um Gottes Willen, ist auch nicht das Richtige, aber immer die Augen offen zu halten, was passiert da? Was passiert da draußen? Und wenn ich heute evaluiert habe, was für mich, das funktioniert nicht, machen wir nicht, immer wieder gucken, ja, was ist da passiert? Weil wenn man das abwirft, wie gesagt, ich habe viele Diskussionen dann geführt mit Kollegen, so zu erklären, Herr Stefanski, warum soll ich jetzt AI machen? Ich habe 500.000 investiert, das war für nichts, also funktioniert überhaupt nicht. Warum sollte jetzt das funktionieren? Und das ist schwierig, den Kunden dann zu erklären, ja, weil die AI von einem Kind war und heute eine erwachsene Person. Ja, das ist schwierig, den Kunden zu erklären.
Ja, der Lifecycle ist so kurz geworden, aber das muss man halt auch, man muss mitwachsen mit dieser ganzen Geschichte. Ja. Es geht nicht mehr, dass man sich so langfristig auch an Dinge geistig festnagelt. Deswegen meine ich ja, also wenn es nicht funktioniert oder wenn es das Falsche war, dann muss man es halt einfach akzeptieren und nicht versuchen, krampfhaft daran festzuhalten. Absolut. Ja, das heißt, mein persönlicher Schlusssatz tatsächlich, bleibt sicher und bleibt neugierig und bleibt vor allem am Ball. Und ganz wichtig, KI ist immer nur so gut wie die Leute, die mit dem Ding auch umgehen. Ohne untrainierte Leute und schlecht implementierte Dinge führen halt unter Umständen dann zu Problemen oder zum BSI-Vorfall. Dann dürft ihr euch natürlich auch gerne bei uns melden. Ansonsten, falls ihr Fragen habt oder Anregungen zu dem Thema, lasst uns das gerne wissen. Ihr habt immer die Möglichkeit, Kommentare zu hinterlassen in dem Podcatcher eurer Wahl oder wenn ihr die Folge auf YouTube hört, dann natürlich auch dort. Folgt uns, wo man uns folgen kann. Bewertet gerne auch den Podcast, am besten positiv, aber wenn es euch nicht gefällt, dann auch negativ. Und wie immer, ihr könnt mir eine Sprachnachricht schicken. Ihr kennt den Link unten über Speakpipe. Nutzt die Möglichkeit, das machen mittlerweile doch immer häufiger Leute. Das werdet ihr dann in der Geburtstagsfolge demnächst auch hören. Und ansonsten, Asan, muss ich sagen, vielen lieben Dank für eine sehr informative und spannende Stunde mit dir. Hat mir eine Menge Spaß gemacht und ich denke, wir sehen uns dann auf der einen oder anderen Veranstaltung auf jeden Fall demnächst.
Dankeschön ebenfalls, vielen, vielen Dank und vielen Dank für die Einladung. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und ja, sieht sich bestimmt.
Dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Ciao.